Domradio Reisen.
Heute die Sendung Reisen führt uns in die Schweiz. 2 Wochen sollte man am besten einplanen für die Grand Tour of Switzerland, denn es gibt viel zu sehen dort. Domradio hat eine Teiletappe getestet. Es geht vom Rhein ins Juragebirge, dann ins Grainzer Land und über Bern dann ins Emmental. Und es gibt von allem Möglichen etwas zu berichten, was man mit den Schweizern verbindet. Natürlich wunderbare Landschaft, Berge und Seen, aber auch Käse natürlich, Käsefondue und Uhren. Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Schönen guten Tag. Europa in 7 Tagen. Solche oder ähnliche Slogans kennt man in erster Linie, wenn Touristen aus Amerika oder Japan hierher kommen. Ein wenig kleiner gefasst, aber genauso intensiv, das kann ich schon verraten, kann man die Schweiz bereisen. Das Programm heißt Grand Tour of Switzerland. Es sieht 4 Etappen vor in etwa 2 Wochen und einen dieser 4 Abschnitte hat Kollege Heinz Schindler absolviert. Vom Rhein ins Jura, ins Grainzer Land und über Bern und dann ins Emmental. Auf den ersten Blick ist es ein kleiner Rundkurs, aber den legt man am besten tatsächlich mit dem Auto zurück. Und als erstes ging es für Kollegen Heinz Schindler mit dem Zug nach Basel.
Gleich hinter der Schweizer Grenze rollt der ICE ganz gemütlich in den Schweizer Bahnhof von Basel ein. Schweizer Bahnhof von Basel? Nein, das ist keine Tautologie, wie mir Stadtführer Rudolf Suter vor dem Bahnhof erklärt.
Wir haben einen schweizerischen, einen französischen und einen deutschen Bahnhof. Ja. Also der Elsässer Bahnhof und der Badische Bahnhof, wie sie heißen. Der Schweizer Bahnhof wird von den SBB betrieben, der Elsässer Bahnhof von den SNCF und der Badische Bahnhof von der DB. Aber die sind alle mit Schienen verbunden. Also wenn man von Deutschland herkommt, fast alle Züge fahren zunächst zum Badischen Bahnhof, aber dann weiter zum Schweizer Bahnhof.
Die Altstadt liegt etwa 500 Meter entfernt, nur 2 Haltestellen mit der offenbar sehr beliebten grünen Basler Straßenbahn. Großer Resonanz erfreuen sich auch die rund 170 Brunnen der Stadt.
Wir stehen auf dem Theaterplatz vor dem Tinguely-Brunnen, benannt nach Jean Tinguely. Er war ein Künstler aus der französischsprachigen Schweiz, ist in Basel aufgewachsen und hat schon als Kind die Fasnacht kennengelernt. Auch später, als er ein bekannter Künstler war, hat er regelmäßig an der Fasnacht teilgenommen. Er war Mitglied einer Clique und das ist der Grund, weshalb er 1975 beauftragt worden ist, einen Fasnachtsbrunnen zu schaffen. Das ist der offizielle Name dieses Brunnens, aber den kennt kaum jemand hier. Er wird Tinguely-Brunnen genannt.
Ein wenig bergauf geht es zum Münster mit seinem roten Sandstein und den bunten Dachziegeln. Auf seiner Rückseite blickt man zum Rhein hinunter. Basel hat übrigens den einzigen Handelshafen der Schweiz. Frachtkähne treffen hier auf Ausflugsschiffe und nebenbei ist auch noch Platz für eine Schwimmrinne.
Im Juli, August, wenn es wirklich heiß ist und die Wassertemperaturen gestiegen sind auf was weiß ich 23, 24 Grad, dann gibt es sehr viele Schwimmer hier. Das heißt, man schwimmt nicht, sondern man lässt sich hinuntertreiben. Man muss schwimmen können. Also es gibt einige, die die Kraft der Strömung unterschätzen. Ja.
Wer nicht in einer Gruppe reist, der kann ganz unauffällig wie ein Bürger der Stadt durch das Basler Rathaus hindurchgehen. Es lohnt sich, denn der Gang oberhalb des Innenhofes gibt den Blick frei auf viele Wandmalereien.
Zum großen Teil stellen sie Gerechtigkeitsbilder dar, also mit denen die Räte und die Richter ermahnt werden, sich nicht bestechen zu lassen zum Beispiel. Oder hier, das sind Planetengottheiten, mit etwas Fantasie kann man diese Planetengottheiten mit Ämtern verbinden, die früher im Rathaus ihren Sitz gehabt haben. Und dann auf den Zinnen die Wappen der Schweizer Kantone und ihre Verbündeten. Das ist aber der Zustand des 17. Jahrhunderts, das ist nicht der heutige Zustand. Heute gibt es viel mehr, da fehlen also einige.
Wieder zurück vor dem Schweizer Bahnhof wartet das Auto. Die Grand Tour of Switzerland nimmt nun Fahrt auf über die Autobahn nach Saint-Ursanne im Jura. 60 Kilometer geht es südwestlich parallel zur französischen Grenze. Saint-Ursanne liegt im engen Tal des Flusses Doubs. Nur 3 Wege führen hinein, erklärt Emmanuel Humbert.
Saint-Ursanne ist fast die letzte Stadt in der Schweiz, wo das ist nur möglich, durch ein ehemaliges Stadttor hereinzukommen. Wir haben nur Eingangstor, das ist auf der Brücke der St. Johann-Tor und andere Seite ist das St. Paulus-Tor und das St. Petrus-Tor. Das ist nur die 3 Möglichkeiten, um hereinzukommen.
Man stellt das Auto am besten vor der Stadtmauer ab und erkundet den Ort zu Fuß, den Benediktinermönche im 12. Jahrhundert gegründet haben. Der mittelalterliche Charakter ist durchweg erhalten geblieben.
Das Saint-Ursanne ist relativ klein. Wir haben hier fast 700 Einwohner. Aber wir sind eine Stadt, eine historische Stadt. Wir haben nicht richtige Freiheitsbrief bekommen, aber Brief vom Fürstbischof für die Märkte, für den Weinmarkt. Und ab diesem Moment, wir sind eine Stadt geworden und wir haben unsere Stadt also mit Befestigungsmauer befestigt.
Der kleine Bummel im malerischen Saint-Ursanne beschließt den ersten Tag auf der Grand Tour of Switzerland.
Saint-Ursanne, ein malerisches Örtchen in der Schweiz, das sich auch für mehr als eine kurze Stippvisite lohnt. Eine historische Kleinstadt und eine ehemalige politische Gemeinde. Heinz Schindler hat sich aber eine große Tour vorgenommen und gleich hören Sie, wie es weitergeht. Von Basel ist Heinz Schindler mit dem Auto nach Saint-Ursanne gereist auf seiner Rundtour durch die westliche Schweiz. Er hat übernachtet im mittelalterlichen Städtchen aus dem 12. Jahrhundert am Ufer des Flusses Doubs. Saint-Ursanne ist eine wunderbare Kulisse für ein alljährliches Mittelalterfest, was dort stattfindet. Und Heinz Schindler reist nun weiter ins Juragebirge. Von der Unterkunft geht's jetzt erstmal zum Auto.
Saint-Ursanne ist viel früher wach als ich. Das Rattern meines Koffers über das Kopfsteinpflaster vertreibt die allerletzte Müdigkeit. Nun braucht es Konzentration. Einige Serpentinenkurven warten, runterschalten bis in den ersten Gang. Unterwegs sieht man die schroffen Felsen des Jura sowie viel Grün und nur wenige kleine Orte. Der größte von ihnen ist Seigne-Légier mit 2.500 Einwohnern. Nur 4 Kilometer weiter kommt etwas, das es im Jura auf seinem wasserdurchlässigen Gestein eigentlich gar nicht geben kann. Ein Hochmoor. Maria-Luisa Wenger erklärt auf ihren Führungen das Ergebnis von Jahrmillionen.
Nach der Reiszeit war hier einfach so Kalk. Und man muss sich das dann halt eben über sehr, sehr lange Distanzen vorstellen. Dann hat sich dann so ein wenig Schotter von den Kalksteinen gebildet und die ganzen Pflanzen, die verrotten. Und über die Jahrtausende hat das dann eine Merkelschicht gegeben. Und die hat dann den Kalk wasserdicht vom Grundwasser getrennt. Das Flachmoor hat noch Kontakt zum Grundwasser, hingegen nicht das Hochmoor.
Der moorige Waldboden federt unter meinen Füßen, man kann sich daran gewöhnen. Eine 9 Meter dicke Torfschicht hatte sich im Laufe von 12.000 Jahren gebildet. Gestochen wird der Torf heute nicht mehr. Und man sieht, lässt man die Natur in Ruhe, dann gibt sie einem diese Ruhe auch zurück.
Ich finde es einfach toll, was man uns da überlassen hat. Und wenn Sie hier hören, man hört nur die Natur praktisch. In der heutigen Zeit sind solche Biotope einfach mehr wert als alles andere. Man kann da etwas runterfahren und sich wieder einmal ein bisschen ausruhen. Und man geht so langsam und schaut sich das an und genießt die Zeit. Und mit den ganzen Tannenbäumen hat man sehr gute Luft. Und das tut auch gut.
Man verliert das Zeitgefühl beim Blick auf die zig verschiedenen Grüntöne am Seeufer, bizarre Wurzeln, die sich selbst und der Verwitterung überlassen sind, im insgesamt 56 Hektar großen Hochmoorgebiet. Ausgefüllte Ruhe, bevor es dann dorthin geht, wo es im Winter schon mal empfindlich kalt werden kann, wo Meteorologen im Schnitt 151 Tage mit Frost aufgezeichnet haben. In einer breiten Ebene zwischen zwei Bergketten liegt La Chaux-de-Fonds. Auf 1000 Metern über dem Meeresspiegel wurde die Stadt um 1800 im Wesentlichen neu aufgebaut. Die Häuser sind wie Kompassnadeln ausgerichtet, allerdings von Nordost nach Südwest, genau in der Streichrichtung des Jura. Dahinter tickt ein Plan.
Die Idee, gesund leben, das ist eine absolut neue Idee für Arbeiter. Und diese idealen Ideen, dass die Maschine das Leben des Menschen besser oder erleichtern sollte, würde. Deshalb diese Entwicklung der Stadt sehr schnell und auch als Ziel das Licht ist das Hauptwerkzeug in dieser Zeit. Die Sonne musste von allen Seiten. Deshalb sehr breite Straßen, schmale Gehäuse und die ganze Stadt Richtung Licht, Richtung Himmel gebaut, dass man das Licht vom Morgen bis Abend haben konnte. und auch von einem Haus auf den anderen keinen Schatten hatte.
Die daraus folgende schachbrettartige Bebauung machte La Chaux-de-Fonds 2009 zum UNESCO-Welterbe.
In Domradioreisen sind wir heute unterwegs in der Schweiz und gerade sind wir im Juragebirge angekommen. Weiter geht's gleich zu einem Uhrenmuseum und einem UNESCO-Weltkulturerbe. Wer Schachbretter langweilig findet, der kennt La Chaux-de-Fonds noch nicht. Denn die Stadt im schweizerischen Jura, die ist aus ganz praktischen Gründen Ende des 19. Jahrhunderts im Schachbrettmuster wieder aufgebaut worden. Lange Reihen von Häusern, in die möglichst viele Stunden am Tag die Sonne einfallen sollte. All das, damit die Arbeiter der Uhrenindustrie auch möglichst lange am Tag arbeiten konnten. Heinz Schindler hat sich auf seiner Schweizrundfahrt in der Stadt umgeschaut, aber Ironie der Grand Tour in der Schweiz, hier hat er nur wenig Zeit gehabt.
Brüder zur Sonne, zur Arbeit. Karl Marx schrieb über La Chaux-de-Fonds, die ganze Stadt sei eine Fabrik. Wohnen und Arbeiten waren nämlich eins, bei den zahlreichen Uhrmachern, erzählt Stadtführerin Claudine Bühler.
Die Leute haben zu Hause gearbeitet, jeder mit einer kleinen Spezialität. Vielleicht hatte einer die Schrauben gemacht, der zweite vielleicht die Räder, der dritte die Zeiger und so. Und das musste man jeden Tag zu dem Etablisseur bringen. Der Etablisseur ist der Mann, der die Uhr zusammengesetzt hatte. Deshalb musste man jeden Tag aus dem Haus, Schnee oder ohne Schnee. Und deshalb diese breiten Straßen, das ist auch eine Ausnahme im 19. Jahrhundert.
Und alle waren sie gleich im Zentrum der Schweizer Uhrenherstellung, eine Idee aus der Französischen Revolution. Und so sieht man denn auch eine schmucklose, prunklose, regelmäßige Stadtstruktur aus dem 14. Stock des Espacité, dem Gebäude der Stadtverwaltung. 5 Minuten zu Fuß sind es von hier aus ins Uhrenmuseum.
Diese Wanduhren, Pendule Neuchâteloise, Neuenburger Wanduhren, die sind unsere richtige Tradition für Zeitmesser hier im Kanton Neuenburg. So, durch die Zeit Louis XIII, Louis XIV, Louis XV und die große schwarze Uhr ist die traditionelle Grande Sonnerie vom 19. Jahrhundert. Das heißt, eine Grande Sonnerie ist eine Uhr mit einem Repetierwerk. Es geht so.
Eine Reise durch die Geschichte nicht nur der Uhren. Man braucht Zeit, doch die ist knapp auf der Grand Tour of Switzerland. Ein Abstecher in den Hof des Museums muss aber noch sein, zum Glockenspiel, das natürlich der Zeit gewidmet ist. Es geht bergab aus den Höhen des Jura, nur 45 Autobahnkilometer entfernt, aber fast 550 Höhenmeter tiefer ist es gleich um einige Grad wärmer. Der Neuenburger See kommt in Sicht, dessen Ufer mich an Neuchâtel vorbei begleiten wird. Durch eine weite Ebene geht es an den Murtensee. Das ist zwar nicht direkt die Riviera, aber die Mischung aus Wasser, Wind und Sonne, die zieht an, meint Stadtführer Roger Eckmann.
Wir haben ja die drei Seen hier, also Murtensee, Neuenburger See und Bielersee. Dann haben wir zusätzlich die Aare aus dem Bielersee und da kann man bis nach Solothurn. Und das ist praktisch ein Tagesausflug. Und die Berner kommen gern hierher, weil sie sind in 20 Minuten aus Bern, sind sie in Murten und haben zum Teil natürlich auch Schiffe hier, wenn sie einen Platz bekommen, das ist ein anderes Thema. Und durch die Erweiterung, vor allem eben mit den beiden anderen Seen, durch die Kanäle, erlaubt ohne weiteres auch Wochenende auf dem Wasser zu verbringen. Der eigentliche Murtensee ist ja nicht so groß, darum mehr Surfer, weniger Segler. Auf den anderen beiden Seen ist es dann etwas anders, dort sind es dann mehr Segler.
Entlang der Seepromenade geht es zu Fuß nach Murten. Die Zähringer haben die Stadt im 12. Jahrhundert gegründet. Auf der begehbaren Stadtmauer verschafft man sich den besten Überblick.
Wir haben rundherum um die Stadt zurzeit noch 13, ehemals 15 Türme. Oben angekommen, ein wunderbarer Blick auf diese Dächerlandschaft. Das Gros Biberschwanzziegeln, dann die vielen Kamine, Es ist nicht zu unterschätzen, was hier den Gemeindevätern gelungen ist. Natürlich, heute ist es ein national geschütztes Objekt, vor allem die Mauer. Und innerhalb des Städtchens sind sehr, sehr strenge Bauvorschriften. Die haben ermöglicht, eigentlich die Bausubstanz so zu erhalten, wie sie heute ist.
Das kann man so unterschreiben, bevor der zweite Tag auf der Grand Tour mit Blick auf den Murtensee endet.
Gleich hören Sie dann, was Heinz Schindler am dritten Tag seiner großen Tour durch die Schweiz erlebt hat. Weiter geht es jetzt Richtung Bern. Mittelalter und fast mediterranes Flair mitten in der Schweiz, das vereint Murten am gleichnamigen See. Jedes Kind in der Schweiz kennt die Stadt aus dem Geschichtsunterricht mit der Schlacht von Murten zwischen den Eidgenossen und dem burgundischen Herzog Karl dem Kühnen. Es war die Entscheidungsschlacht der Burgunderkriege und so wird sie heute noch alljährlich nachgestellt und die mächtige Murtenlinde seit Jahrhunderten gehegt und gepflegt. Den dritten Tag seiner Schweiz-Rundreise verbrachte Heinz Schindler vormittags zwischen Kultur, Käsefondue und Geschichte.
1476 fand die Schlacht gegen Karl den Kühnen vor den Toren von Murten statt. Die Siegesbotschaft überbrachte ein Reiter mit einem Lindenzweig nach Fribourg und brach tot zusammen. Aus diesem Grund stehen in beiden Städten heute sogenannte Murtenlinden und einmal im Jahr Anfang Oktober findet der Murtenlauf statt. Auf seiner Strecke fahre ich die 17 Kilometer nach Fribourg. Fast bis vor die Tür der Kathedrale geht es, die die Stadt mit dem 76 Meter hohen Turm überragt. Er hat keine Spitze bzw. viele kleine, erklärt Stadtführerin Maria Janke.
Die Kirche ist 200 Jahre gebaut worden und zuerst haben die Habsburger begonnen, die kleine Kirche auszubauen. Sie bauten bis zum zweiten Obergeschoss. Das dritte Obergeschoss hat keine Strebepfeiler und ist oktogonal. Weil das waren gerade die Savoyer am Werk. Und die haben gesagt, okay, wir beenden den Turm so wie bei uns in Provence mit einem flachen Dach. Und dann, als Fribourg in die Eidgenossenschaft aufgenommen worden war, haben sie an dem Dach drei Türmchen eingesetzt. Also jetzt sehen Sie an diesem Turm, dass Fribourg eine Stadt an der Grenze zwischen der deutsch- und französischen Schweiz liegt. Also das ist eine Grenze zwischen zwei Sprachen und zwischen zwei Kulturen.
Die Kathedrale ist gotisch, ihre Fensterbilder aber sind Jugendstil, vom polnischen Maler Josef Mehofer entworfen. Bunte Paare bilden die großen Fenster und die Oberlichter, aber es gibt noch mehr Besonderheiten zu entdecken.
Wir im Chor haben wir wunderschönen Chorgestühl. Und hier an diesem Chorgestühl haben Sie eine Szene, wo Sie üblich nicht sehen. Das ist die Szene der Schöpfung, die ganze Geschichte. Hier links haben Sie Gott. Dann Gott schuf aus dem Rippen von Adam Eva. Und dann haben wir weiter den Baum der Erkenntnis. Eva und Adam essen aus diesem Baum. Und dann wurden sie aus dem Paradies entlassen. Und dann haben wir die Apostel und die Propheten.
Fribourg sollte man zu Fuß erkunden und gut zu Fuß sein. Denn ähnlich wie man beim Radfahren stets Gegenwind hat, so scheint es in Fribourg auch dann bergauf zu gehen, wenn es eigentlich bergab geht. Etwa die 40 Meter hinunter aus der Altstadt an den Fluss Sarin, in dessen Schlaufe Fribourg liegt. Mit ein wenig Muskelkater geht es wieder auf die Autobahn nach Gruyère, wo der berühmte Käse herkommt. An der großen Schaukäserei und den Reisebussen im Tal vorbei, noch ein paar Straßen bergauf, dann zu Fuß in Richtung Schloss. Die letzten 200 Meter sind mit kleinen Häusern, kleinen Läden und Restaurants gespickt. In einem von ihnen serviert Katrin Offner ein Fondue, wobei Schweizer ja daraus auch eine Wissenschaft machen können.
Also das Fondue Moitié-Moitié, das wird aus Kreiazerkäse gemacht und aus Vacherin-Käse, also zwei Käsesorten. Moitié-Moitié heißt halb-halb. Und das wird dann mit Weißwein, ein bisschen Wasser, Knoblauch zusammengekocht. Der Waschrankkäse, das ist ein bisschen der sanftere und der gibt dann auch die Geschmeidigkeit dem Fondue. Und der Gräserkäse, der ist mehr so auf dem Salz, also der gibt das Rezente dann.
Also heißt es umrühren und genießen.
Wer in der Schweiz ist, na klar, der muss Käse probieren und ganz besonders gerne macht die Schweizer Käsefondue. Domradio Reisen, heute unterwegs in der Schweiz und deshalb ist unser Musikstück, unser Sehnsuchtsstück heute auch natürlich aus der Schweiz. Was es dazu zu erklären und zu sagen gibt, das weiß Kollege Daniel Hauser.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Sie sind nicht so bekannt wie DJ Bobo, aber auch sie stehen für Musikkultur aus der Schweiz. Die Aeronauten, Liebhaber vom Fliegen und von Modellflugzeugen, deshalb haben sie sich so genannt. Vor beinahe 20 Jahren kam es in Zürich zur Gründung ihrer Band, damals noch ausgerichtet auf Punkrock. Vor allem die beiden Bläser drängten mit Trompete, Posaune, Saxophon und Klarinette schnell in eine andere Richtung. Musikalisch sind die Aeronauten deswegen mittlerweile kaum mehr zu verorten, weil sie respektlos alles mischen, was ihnen unterkommt. Ihr Zuhause nennen sie nun aber die Stadt Schaffhausen, die nördlichste der Schweiz. Historisch gewachsen mit wunderschönen Renaissancebauten und einer alten Festung, bekannt aber vor allem für den größten Wasserfall Europas. Drumherum nur gut 30.000 Einwohner und 6 davon sind die Aeronauten, denen man neuerdings zum ersten Mal auch wirklich anhört, dass sie aus der Schweiz kommen. Denn auf Wunsch eines Fans haben sie ihr erstes Lied auf Schwitzerdütsch verfasst. Wo muni dure? Wo muss ich durch, dass ich zu dir komme? Was muss ich anstellen? Wie muss ich mich verbiegen, dass du mich wahrnimmst? Ein Liebeslied, eingehüllt von Latin-Rhythmen, chansonesken Passagen mit Kontrabass und Baritonsaxophon und mit einem Zwischenteil, der die Rock-Vergangenheit der Aeronauten einmal kurz andeutet. Wo muni dure?
Domradio heute unterwegs in der Schweiz und was das Kulinarische angeht, gibt es doch so einige Feinheiten zu beachten, wenn man dort ist. Peperoni zum Beispiel sind nämlich Paprika und im Nüsslisalat, da suchen sie ganz vergeblich die Nüsse, damit ist nämlich Feldsalat gemeint. Die meisten kennen noch Rührpli von der Rührpli-Torte, das sind Möhren und wenn man Nudeln haben will, muss man Teigwaren bestellen. Tja, Butter, das ist Anker, das bekommt man zum Frühstück und schmiert es auf ein Mutschli oder Wegli, das sind Brötchen oder Milchbrötchen und dann gibt es noch viele andere Wörter. Eins finde ich noch besonders nett, nämlich das Wort für Hähnchen, Mischtkratzerli, also so die Mistkratzerchen. Man kann sich vorstellen, wie es gemeint ist. Die Quelti, das sind die Pellkartoffeln und Glas ist Eis. Ja, und wenn die Kellnerin fragt, ist's gut gsi, dann meint sie, ob es gut geschmeckt hat, dann kann man mit Ja antworten, wenn es gut gefallen hat. Und am Abend gehen sie in die Beiz, das ist die Kneipe und wenn sie dann Bier vom Fass haben wollen, dann bestellen sie eine Stange. Das Käsefondue im kleinen Städtchen Gruyère war wohl genau die richtige Stärkung, bevor Heinz Schindler dann in die Geschichte eintauchte, wie ein Stück Brot quasi im Fondue-Topf, hat er mir erzählt. Zurück ging es zu den Grafen von Gruyère, die um 1100 an Kreuzzügen teilnahmen, gut lebten und Mitte des 16. Jahrhunderts bankrott gingen. Dass das Schloss Gruyère alle Jahrhunderte überlebt hat, das beeindruckt auch noch durch seine besonders schöne Lage. Das hat vielleicht auch damit etwas zu tun. Es liegt nämlich oben auf 830 Metern über dem Meeresspiegel.
Die Gasse bergauf wird steiler und enger, der Besucherstrom drängender, als ich durch das Tor von Schloss Gruyère gehe. Es hat seit 1270 eine bewegte Geschichte erlebt, erzählt Konservator Philipp dos Santos.
Le château de Gruyère, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été fondé au 13e siècle.
Das Schloss, wie wir es heute kennen, wurde im 13. Jahrhundert hier so gegründet und dann folgten etwa ungefähr 20 Grafen und das ging so weiter, dass jeder Graf hier war, bis ungefähr im 16. Jahrhundert.
Jusqu'au 16e siècle. Au 16e siècle, le dernier comte a été obligé.
Als die Grafen bankrott gingen, ging das Schloss eigentlich an Freiburg und Bern, aber Freiburg hatte dann ein administratives Zentrum hier eingerichtet und die Landvögte haben eigentlich hier die Region dann betreut, Steuern eingetrieben und so weiter und so fort.
Pour la gestion de la région.
Heute vereint das Schloss sein mittelalterliches Ambiente mit zeitgenössischer Kunst, eine Mischung, die offenbar gerne angenommen wird, wie Museumsmitarbeiterin Jackie Rieser beobachtet.
Gewisse haben sicher ein großes Interesse ans Mittelalter, andere sind Schulklassen, die kommen für die gewissen Schatzsuchen und Schlossgeschichten, diese Animationen, die wir machen. Und ansonsten gibt es auch Leute, die Rentner sind und in den Ferien sind und da ein bisschen Zeit verbringen, ja. Sie kommen von überall her, also aus den USA genauso wie aus Singapur oder Uruguay oder aus der Schweiz oder Europa generell.
Im Burghof gibt es noch einen buddhistischen Tempel und das Giga-Museum, das unter Alien-Freaks einen guten Ruf hat. Ich konzentriere mich aufs Irdische und schaue auf den Hausberg, den 2000 Meter hohen Molesson am Nordwestrand der Alpen. Nach so viel frischer Luft und Bergblicken geht es nach Bül ins Greyerzer Museum, wo sich Museumsleiterin Isabel Rabou-Schüle der malerischen Landschaft wissenschaftlich nähert.
Und es gibt eine ganz besondere grüne Landschaft hier im Greyerzer Land, die auch die Kulisse für Tourismusentwicklung bis heute besteht. Und es ist auch die Kulisse der heutigen Entwicklung der Stadt Bül, die sich sehr schnell entwickelt, weil die neuen Einwohner eigentlich gern auf dem grünen Land wohnen, mit allen Gewöhnlichkeiten, die sie sonst auch in der Stadt finden.
Im Museum lässt es sich abtauchen in frühere Zeiten, arme Zeiten lange vor Käse- und Schokoladenindustrie, in denen manch einer der Greyerzer sein Glück anderswo in der Welt versuchte und aus denen man heute lieber die Traditionen wieder aufleben lässt.
Sie pflegen die Tradition vor allem der Musik, des Chorgesangs, sehr wichtig im Kanton Fribourg. Chorgesang ist auch sehr eng mit der Kirche verbunden. Also es gibt die Cäcilienverbände, die wirklich die Kirchenchöre, aber auch Laienchöre. Und es gibt immer noch im Kanton Freiburg 6000 Sänger, die ein kantonales Fest haben, wo sie ganz viele Stücke singen, Atelier haben, wo sie zusammen singen. Und es ist wirklich etwas sehr, sehr Lebendiges, das auch eine Beziehung mit der lokalen Gemeinschaft hat. Also man singt in seinem lokalen Chor mit, auch wenn die Jungen gern hin und her reisen. Aber es ist immer sehr eng mit den Leuten der lokalen Gemeinschaft verbunden.
Ich schlage hingegen den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart, vom Alpenrand zur Bundesstadt Bern.
Eine schöne Etappe steht uns also noch bevor und dann ist die abgeschlossen, die Grand Tour in der Schweiz, insgesamt aber nur einer von vier Teilen, um die ganze Schweiz kennenzulernen. Domradio Reisen. Bern, Bundesstadt der Schweiz und für deutsche Fußballfans auch die Stadt des Wunders, des WM-Gewinns von 1954. Das alte Wankdorf-Stadion ist schon lange einem Neubau gewichen und der Mythos muss reichen. So widmet sich Heinz Schindler auf seiner Schlussetappe der Grand Tour of Switzerland auch eher handfestem, nämlich dem Zeitglockenturm in der Berner Altstadt. Der ist in weiten Teilen noch original aus dem Jahr 1530, wurde früher als Wehrturm und als Gefängnis genutzt. Doch bei aller Tradition, das moderne Bern präsentiert sich als überraschender Kontrast zum Klischee der Schweizer Bedächtigkeit, findet Heinz Schindler.
In Bern gibt es zur Hotelbuchung gleich das Bern-Ticket dazu. Damit kann man gratis die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Sehr praktisch, in wenigen Minuten im Berner Hauptbahnhof zu sein, wo ich schnell ein Teil im gewaltigen Menschenstrom bin und beinahe untergehe. Ursula Ahreger, meine Stadtführerin, wartet wie ein Leuchtturm auf mich.
Ja, also wahnsinnig. Wirklich, also, weil da kommen so viele Leute. Der Bahnhof wird neu gebaut. Ich glaube, so 2025 soll er fertig sein. Und dann ganz modern.
Die Altstadt von Bern verfügt über eine 26 Meter breite Hauptstraße. In ihrer Mitte fließt der mit Platten abgedeckte Stadtbach. Die Fassaden aus grauem oder grünem Sandstein beinhalten im Erdgeschoss Laubengänge. Auf insgesamt 6 Kilometern Länge locken dort Geschäfte aller Art zum wetterunabhängigen Bummeln.
Wir haben ja nur Lauben, halt diese Erkerfenster, wir haben nur 3 hier in Bern. Weil Bern fand, dass das eine Verschandelung der Fassaden ist. Das wollten sie nicht haben. Überall die genau gleichen Ziegel, die Biberschwanzziegel, das ist ein Müssen, da dürfen wir nichts ändern. Weil wir geschützt sind von UNESCO, keine Chance.
Über all dem wacht die Zittglocke, der Uhrenturm, dessen komplexes mechanisches Uhrwerk die Turmuhr, eine astronomische Uhr und auch ein Figurenspiel antreibt.
Das ist schon die Bremswirkung. Jetzt, wenn es dann hier kippt, wird dieser Hebel da weggehen. Sie sehen, ich kann ihn gut bewegen. Dann geht es da rüber über den Draht zum Blasebalg. Der Blasebalg wird angehoben werden. Die Luft wird rausgepresst durch 3 Orgelpfeifen hinten dran. Voilà.
Auffällig am Uhrwerk, Teile sind noch original aus 1530, ist das gewaltige Pendel nach Newton. Ironie der Physikgeschichte, nur 100 Meter die Hauptstraße hinunter steht das Einstein-Haus.
Jetzt sehen Sie sie sausen.
Weitaus höher als die Zittglocke ist das Berner Münster mit rund 100 Metern und mit einem Portal, das anschaulich Theologie und Stadtgeschichte miteinander verbindet.
Himmel und Hölle? Beim Himmel sage ich immer no action. Da muss ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht viel erzählen auf der linken Seite. Da kommt schon die Frage, warum ist das Paradies links und die Hölle rechts? Aber wir müssen uns umdrehen. Da oben ist Gott. Für ihn ist das Paradies rechts und die Hölle links. In der Hölle haben wir einige Geschichten. Wir haben zum Beispiel zwei Päpste. Das war ganz klar Ende 15. Jahrhundert der Gegenpapst in Avignon. Wir haben ihn ganz oben auf der rechten Seite ausgestreckt, Kopf voran, wird er ins Feuer geworfen. Er streckt auch einen Arm aus und unter seinem Arm, wer ist da? Der Schultheiß von Zürich. Die Zürcher gehören in die Hölle.
Gerade mal ein paar Meter weiter bietet die Münsterplattform einen Blick auf die Ufer der Aare und eine gute Gelegenheit, den Abend ausklingen zu lassen, bevor es am nächsten Morgen nach Affoltern geht. Knappe 40 Kilometer von Bern entfernt, in Klischee-Schweizer Dorflandschaft, steht in Affoltern die Emmentaler Schaukäserei. Eika Ebi zeigt den Besuchern auch die ganz ursprüngliche Art der Käseherstellung.
Wir sind zuerst hier im Kühestöckli aus dem Jahre 1741. Das zeigt, wie das mit dem Käsemachen angefangen hat. Hier machen wir noch auf dem offenen Holzfeuer Käse. Und das Spezielle ist, dass man hier auch seinen eigenen Käse produzieren kann, sei es als Gruppe, Schulklassen, Vereinsausflüge. Da wird das sehr oft gebucht. Also das Gebäude war ursprünglich in einem kleinen Dorf, 10 Kilometer entfernt. Wie gesagt, machen wir drinnen auf dem offenen Feuer Käse. Und das ist nicht nur, um den Leuten zu zeigen, wie man es vor 300-400 Jahren gemacht hat, sondern wir haben Alpen auf über 1500 Meter über Meer, ohne Elektrizität. Und da wird es immer noch so gemacht.
Der Emmentaler schmeckt jung nach Walnuss, alt, beinahe wie Parmesan. Man spürt Salzkristalle auf der Zunge. Etwas Süßes nehme ich mir noch aus der Bäckerei nebenan mit. Bunte Baiser, zu Schweinchen oder Küken dekoriert, will ich meinem Bäcker zu Hause mal zeigen. In Basel tausche ich dann wieder Auto gegen ICE. Rund 400 Kilometer, 11 Stationen in 3 Tagen liegen hinter mir. Der Weg war das Ziel sicherlich und man erhält auch eine Menge Eindrücke, optische wie sinnliche. Verarbeitet werden die aber erst auf dem Heimweg, das steht fest.
In der Schweiz kann man also lange nicht nur Skifahren und wandern, es gibt viel Geschichte und Kultur zu entdecken und leckeren Käse und Schokolade zu probieren. Und das war Domradio Reisen für heute. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und Sie wissen ein bisschen was mehr über die Schweiz. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören und bis bald.